Der Rundgang startet oben. Ein Podcast der Autostadt mit Thorsten Tromm.
Hallo und willkommen. Folge 4 hat den Titel
The Show Must Go On.
Das war natürlich nicht ich. Ich singe maximal falsch unter der Dusche. Aber diese große Stimme, die gehört Roland Kalweit. Bevor wir die Treppe zum Stadtcafé hier in der Autostadt in Wolfsburg hochsteigen, verrate ich dir noch ein paar Dinge, die ich über Roland herausgefunden habe. Er besitzt alle Motorradführerscheine, den Autoführerschein, er darf Lastwagen bis 7,5 Tonnen fahren, hat einen Personenbeförderungsschein, könnte mit einem Trecker fahren, besitzt auch die Sportbootführerscheine Binnen und See. Man könnte meinen, Roland hat echt Benzin im Blut, aber der hat noch ganz andere Fähigkeiten. Sollte ich hier in den angrenzenden Mittellandkanal fallen, dann hat er das deutsche Rettungsschwimmerabzeichen und könnte mich ruckzuck hier rausholen. Was macht man eigentlich mit all diesen Fähigkeiten hier in der Autostadt, Roland?
Motorradfahren, Autofahren, Trecker nicht fahren, LKW auch nicht fahren, durchaus mal jemanden eventuell aus dem Kanal rausholen müssen, weil das wäre dann ja letztendlich auch meine Pflicht. Personenbeförderungsschein, damit könnte ich halt auch Künstler abholen und zum Flughafen und zurückbringen, was ich durchaus auch mal tue. Und insofern sind solche Führerscheine schon gar nicht schlecht. Die helfen mir dabei natürlich dann auch, gerade der Motorradführerschein, wenn ich mal zum Beispiel mit einer Harley Davidson hier über die Eisfläche fahre im Winter.
Jetzt musst du uns noch verraten, was steht auf deiner Visitenkarte?
Entertainment Manager.
Aber da gehören all diese Führerscheine, Fähigkeiten und so weiter nicht unbedingt zu.
Nein, die brauchst du natürlich da nicht zu. Also dazu gehört, in meinem Falle gehört dazu eine klassische Schauspielausbildung, Weiterbildung im Bereich Regie. TFIFE hieß das damals an der Uni, Theater, Film, Fernsehen. Ne? Ja, und dazu gehört natürlich dann auch letztendlich irgendwann die Chance zu haben, von der darstellerischen Seite, die ich heute noch genieße und natürlich auch lebe, auf die produzierende Seite zu kommen. Und das ist mir dann glücklicherweise gelungen. Und so habe ich natürlich die Chance gehabt, dann auch hier in die Autostadt zu kommen.
Du hast ja gewünscht, dass wir bei unserem Rundgang hier auf der Treppe am Stadtcafé starten. Warum? Das hat für dich eine besondere Bedeutung?
Das hat in zweierlei Hinsicht für mich eine besondere Bedeutung. Erstens, nein, vielleicht sogar in dreierlei Hinsicht, weil erstens habe ich hier meine Frau kennengelernt. Zweitens haben wir hier lange, schöne, wunderbare Kleinode eigentlich schon an Veranstaltungen gemacht, von Lesungen bis hin zu kleinen Konzerten. Und drittens für mich jetzt wieder inzwischen ein besonderer Ort, weil seit letztem Jahr hier auch meine alljährlichen Krimi-Lesungen stattfinden, die ich im Dezember im Rahmen unseres Winter-Events hier dann abhalte.
Man merkt das ein bisschen am Slang. Du bist kein Wolfsburger gebürtig, ne? Woher kommst du?
Ich komme aus dem Ruhrgebiet, aus dem Herzen des Ruhrgebiets, mitten aus Herne.
Was hat dich hierhin verschlagen?
Der Ruf der Autostadt. Also ich bin Ruhrgebietskind. Ich werde es natürlich eigentlich auch immer bleiben, weil einmal Pott, immer Pott. Hab auch gesagt, hier gehst du nie weg. Und dann rief die Autostadt an. Ich habe vorher bei Warner Brothers gearbeitet, habe da noch im Ruhrgebiet gelebt. Und dann rief die Autostadt an, ob ich mich mal gucken wollte ins schöne Wolfsburg. Wolfsburg kannte ich bis dahin wirklich nur von einem einzigen Erlebnis. Ich habe während meines Studiums habe ich zur Aufbesserung meines Salärs Autos überführt und habe für eine Bäckerei in Wanne-Eickel Autos, also sprich Bullis, hier in Wolfsburg im Werk abgeholt. Ich kannte also Wolfsburg nur von diesem Erlebnis und sagte, okay, gehst du mal gucken? Und dann kam ich hier hin und fuhr mit meinem kleinen alten Opel, ich weiß gar nicht, Opel Corsa oder was das war, Baujahr 1980, fuhr ich dann hier die Heinrich-Nordhoff-Straße herunter, hatte da
schon. Es war aber schon ein Erlebnis, aus Herne mit dem Ding hier hinzukommen, ne?
Ja, das erstens, aber das schönere Erlebnis war dann eben hier diesen Spießrutenlauf zu erleben, weil mit einem alten Opel Corsa hast du hier auf der Straße nicht bestanden. Du wurdest an jeder Ampel von oben bis unten gemustert. Dann ging's Richtung Autostadt. Ich habe zuerst noch die falsche Abfahrt genommen, bin zuerst noch im Werk gelandet. Da guckten die mich an, als ob ich völlig einen an der Pfanne hätte und habe dann den Weg zur Autostadt gefunden. Sie war ja noch nicht eröffnet, also auch noch nicht ausgeschildert letztendlich. Kam dann hier rein, sah das hier und sagte einfach nur wow, weil ich war völlig geflasht, ich war völlig überwältigt. Sowas habe ich in meinem Leben aus dem Ruhrgebiet kommend zwar schon in Großstädten vielleicht ähnlich sensationelle Locations, sag ich mal, gesehen, aber sowas wie in der Altstadt hatte ich halt wirklich noch nicht gesehen und habe gesagt, ja, hier kann ich mir das gut vorstellen, was zu machen. Wie üblich im Entertainment dachte ich mir dann, okay, 2-3 Jahre bleibst du dann und dann ziehst du weiter zum nächsten großen Projekt. Ja, und aus diesen 2-3 Jahren sind inzwischen 24 Jahre geworden.
Das ist natürlich auch schon ein Ritterschlag für die Autostadt, ne? Wenn du so lange wirklich hier geblieben bist und ich glaube, immer noch Spaß hast.
Ich habe hier doch totalen Spaß und wenn man im Entertainment arbeitet, ist es ja wirklich so üblich, dass auch immer wieder Anfragen kommst von anderen Projekten. Hast du nicht Lust da Intendanz zu machen? Hast du nicht Lust da zu spielen oder das und das zu machen? Aber es hat mich nie hier weggezogen.
Auch wenn irgendwie ein Angebot aus Herne käme, würdest du nicht zurückgehen?
Ich habe ja nicht nur ein Angebot bekommen, also auch aus Herne. Nee, ganz ehrlich gesagt, da würde ich nicht hin zurückgehen. Weniger unter dem Autostadt-Aspekt, aber ich glaube, man darf ja auch ein bisschen privat sein bei diesem Podcast, sondern eher unter dem Aspekt, dass ich hier halt eine Familie gegründet habe, dass ich neben meiner tollen Frau, die ich damals im Stadtcafé kennengelernt habe und heute noch genauso liebe wie damals.
Die ist Wolfsburgerin?
Die ist auch keine Wolfsburgerin, die ist auch wegen der Autostadt gekommen. Zwei bezaubernde, wunderbare Söhne und eine ganz tolle Tochter habe und ich einfach festgestellt habe, dass Wolfsburg für Familien eine wunderbare Lebensqualität bietet. Die dir jetzt im Ruhrgebiet, das muss ich leider sagen, obwohl ich es liebe, die da aber völlig abgeht. Denn du hast einfach von der sozialen Struktur her, ist Wolfsburg einfach eine tolle Stadt, besonders für Familien.
Müssen wir mal all den Leuten sagen, die wirklich noch nicht hier waren. Also wenn du hier hinkommst, das ist nicht nur die Autostadt und das VW-Werk, sondern es gibt wirklich Museen, du kannst viel Freizeit erleben. Also es ist wirklich, auch wenn man es nicht so auf den ersten Blick vielleicht glaubt, es ist eine Stadt mit viel Freizeit wert.
Es ist eine Stadt mit unglaublich viel Freizeit werden und da bin ich auch wieder ein bisschen stolz drauf, denn die Autostadt war durchaus die Initialzündung für dieses Freizeitangebot, denn mit Gründung der Autostadt stieg der Touristenstrom, der Tourismusstrom, eigentlich in der ersten Zeit völlig unerwartet, weil man war ja eigentlich mehr auf Fahrzeugabholer konzentriert, eben hier hinkommen, ihr neues Auto abholen und dabei halt ein, zwei schöne Tage dann hier auch erleben können. Aber der Tourismusstrom stieg. Und mit dem Tourismusstrom stieg dann natürlich auch der Bedarf der Stadt selbst, weitere Attraktionen zu schaffen. Also die Autostadt ist für mich die Initialzündung für den großartigen Tourismuswert, den die Stadt Wolfsburg inzwischen hat.
Du hast das eben schon so ein bisschen anklingen lassen. Du bist ausgebildeter Schauspieler. Du bist in Theatern aufgetreten. Du hast auch in Filmen mitgespielt, habe ich irgendwo gelesen. Und dann führte der Weg irgendwann in die Autostadt nach Wolfsburg und du hast dich um alle Events gekümmert. Sagen wir mal, so ganz hat dich die Schauspielerei ja nicht losgelassen. Du bist ja auch ab und zu nochmal außerhalb der Autostadt zu sehen. Hat dein Tag eigentlich mehr als 24 Stunden oder kannst du eben nicht loslassen?
Nein, man muss einfach diese 24 Stunden mathematisch gut mit Quadratfunktionen auf 48 hochkriegen und dann passt das schon.
Das musst du mir irgendwann mal verraten, wie das funktioniert.
Nein, natürlich muss ich genauso schlafen. Natürlich hat meine Familie genauso Platz in meinem Leben wie bei jedem anderen Menschen auch. Aber ich nutze eben wirklich meine Zeit effektiv und ich brauche einfach das Schauspiel weiterhin, weil das ist mein Seelenbalsam, wollen wir mal so sagen. Mein Schauspiellehrer damals hat mir gesagt, Schauspiel ist wie ein Virus, ein unheilbarer Virus, den wirst du nicht mehr los. Du musst einfach immer weiter spielen. Und das musst du als Schauspieler auch. Du kannst nicht einfach aufhören. Und darum spiele ich auch immer weiter.
Ist es so, dass dir dann irgendwann, auch wenn du mal eine längere Pause machst, dass dir was fehlt?
Ja, absolut. Ich meine, ich habe natürlich hier einen wunderbaren Ausgleich. Ich bin ja nie ohne Kreativität. Das ist ja das Schöne. Und möchte auch deinen Satz noch mal ein bisschen korrigieren. Ich bin natürlich nicht für alle Events verantwortlich. Wir haben hier ein Creative Office, ein wunderbares Team. Ich habe wunderbare Kollegen, die natürlich dafür da sind, genau diese Events zu organisieren und zu betreuen. Aber ich bin dann eben für den Entertainment-Part zuständig. Und das genieße ich natürlich, ist es Entertainment. Und ich nutze natürlich eben aus diesem Antrieb heraus, auf der Bühne zu stehen, nutze ich natürlich auch die Shows, die ich hier konzipiere zum Beispiel, oder auch die Festivals, bei denen ich natürlich freue mich, die Anmoderation machen zu dürfen. Einfach für mich, um immer wieder eine schöne kleine Rolle für mich da einzubauen.
Also so ganz ohne Mikro und ohne Bühne geht das nicht.
Nein, das geht auf keinen Fall. Und ein Schauspieler wird mit den Beinen zuerst von der Bühne getragen. Das ist die einzig mögliche Art, hier aus diesem Leben zu scheiden.
Ich hoffe, das dauert noch ein bisschen. Aber lass uns mal ein bisschen zurückgucken. Es gibt mit Sicherheit Events, auf die du auch heute noch mächtig stolz bist, oder?
Es gibt eigentlich so viele Events. Und ich kann einfach nur sagen, ich bin eigentlich hier auf jede Veranstaltung stolz. Ob ich da jetzt aktiv mit eingegriffen habe oder nicht. Es gibt ja auch andere Veranstaltungen, die jetzt keiner besonderen Konzepte bedürfen. Es gab natürlich Highlights. Wobei ich gar nicht sagen würde, ich bin jetzt besonders stolz darauf, dass ich Fanta 4 anmoderieren durfte oder dass es mir gelungen ist, Joe Cocker in die Autostadt zu kriegen oder B.B. King oder wen auch immer. Das hat mit Stolz wenig zu tun. Ich bin stolz natürlich auf meine besonderen persönlichen Erlebnisse. Ich bin stolz darauf, dass ich es damals als eine meiner ersten Inszenierungen in der Autostadt vor 20, 21 Jahren habe ich Warten auf Godot inszeniert in einem Linienbus der Wolfsburger Verkehrsbetriebe mit Schauspielern unter anderem Mathieu Carrière, die also auch nicht ohne sind. Und da haben wir dann eine Woche lang sind wir hier mit einem Linienbus durch Wolfsburg gefahren. Und
also durch Wolfsburg, nicht durch die Autostadt.
Genau, nicht durch die Autostadt, sondern sind durch Wolfsburg gefahren. Und die Schauspieler sind an den Bushaltestellen ein- und ausgestiegen, wenn sie einen Auftritt hatten. Und das Publikum ebenso. Und waren halt alle erstaunt, dass da plötzlich 4 Schauspieler waren, die gespielt haben. Und da bin ich immer noch total stolz, dass wir das damals wirklich geschafft haben. Und dass diese Inszenierung sogar hochgelobt dann auch gut aufgegangen ist. Ich bin irre stolz auf 15 Jahre Eisshow. Ich habe 15 Jahre lang hier die Eisshows im Winter konzipiert, sprich also Eistanz-Performances, die natürlich immer thematisiert waren, mit Familienthemen von Märchen über Erzählungen aus Tausend einer Nacht. Dann, also wir haben angefangen damals mit der Schneekönigin, das war unser allererstes Märchen, das wir hier dann in Szene gesetzt haben und haben dann den glorreichen Abschluss 2019 mit Tabaluga gefunden, wo ich mit Peter Maffay zusammen 5 Shows eben auch inszenieren durfte. Und da bin ich natürlich total stolz drauf, weil da habe ich von der Produktion bis über Regie, Buchschreiben und auch Mitspielen letztendlich wieder.
Bei allen in den 15 Jahren?
Bei allen in den 15 Jahren. Also komme jetzt nicht, dass ich irgendwie im Winter mal Urlaub mache, um Gottes Willen.
Aber das ist eine Eisshow. Das heißt, du musst auch Schlittschuh laufen können?
Ich kann keinen Schlittschuh laufen. Ich hab das für mich so gelöst, dass ich mir, und jetzt kommen wir wieder zu den Führerscheinen, dass ich mir dann immer ein passendes Auto oder Motorrad hier ausgesucht habe, mit dem ich dann diese Show unterstützen konnte. Beim Canterville-Gespräch bin ich dann halt als Chauffeur mit einem alten Bentley aus unserem Zeithaus auf die Eisfläche gefahren und habe da die Familie Otis abgesetzt. Bei Tabaluga habe ich hier mit den Kollegen vom Zeithaus, die uns wirklich großartig sind, einen alten roten VW-Käfer zu einem Marienkäfer umfunktioniert und bin dann mit dem auf die Eisfläche gefahren. Oder halt mit einem Trike, als wir dann eine 70s-Show gemacht haben. Mit einem Beachbuggy habe ich Gildo Horn auf die Eisfläche gefahren und das sind einfach Erlebnisse. Die sind viel unvergesslicher als die vielen, vielen hunderte, ja tausende toller Künstler, die ich hier einladen durfte, mit denen ich hier arbeiten durfte.
Ich jetzt persönlich, ne, glaube, du hast das alles nur gemacht, damit du mit irgendwelchen Fahrzeugen auf dem Eis rumkrachen konntest.
Ja, eigentlich schon.
Dann haben wir das Geheimnis schon mal verraten. Aber bei all diesen Events, da ist ja nicht immer alles perfekt gelaufen. Da gab es ja garantiert auch so die eine oder andere kleine Panne oder auch mal richtig krasse Pannen, die so irgendwie passiert sind, die du vielleicht schnell vergessen wolltest, aber über die wir jetzt mal reden sollten.
Nein, man redet ja nicht über irgendwelche Pannen, weil glücklicherweise ist es ja wirklich so, dass diese Pannen eigentlich auch immer relativ unbemerkt vom Publikum passieren.
Die will ich jetzt wissen.
Ja, wie viele Stunden haben wir? Oh, ich muss weg. Es gibt natürlich so schöne Nebengeschichten, sagen wir mal. Ich würde gar nicht jetzt sagen, großartig Pannen, weil das ist mir eben einfach wirklich viel zu negativ. Also bei Warner habe ich damals gelernt, es gibt keine Probleme, es gibt Challenges. Ne? Und diese Challenges gab es natürlich dann auch hier immer mal wieder bei unseren Veranstaltungen. Es gab die Situation, dass bei einem unserer ersten Jazzfestivals, wir haben 5 große Jazzfestivals in der Autostadt gespielt, von internationaler Bedeutung. Und bei einem dieser Jazzfestivals wurde dann das modernste Tonpult der Welt an den Start gebracht, weil Autostadt war technisch auch schon immer wegweisend letztendlich, auch im Veranstaltungsbereich. Und dieses Tonpult kam dann sogar mit dem speziellen Erfinder oder Designer dieses Tonpultes. Und das Tonpult war aber anscheinend dann doch nicht so ausgereift, dass nach dem Soundcheck dann dieses Pult komplett abrauchte und sämtliche Soundchecks hinfällig waren, die wir tagsüber gemacht haben. Mit dem Ergebnis, dass wir dann abends als Herbie Hancock auftreten sollte, wir ihm sagen müssen, tut mir leid, wir müssen jetzt den gesamten technischen Einstellungskram müssen wir jetzt nochmal machen. Jeder andere Künstler wäre vielleicht dann von der Bühne und sagt, watch else, tut mir leid, ist aus für mich, ne? Aber da sah ich dann wieder Chapeau, Respekt vor diesem großartigen Künstler, der sich dann das einzig funktionierende Mikrofon geschnappt hat und sich vorne an den Bühnenrand gesetzt hat und eine Dreiviertelstunde sich mit den Gästen unterhalten hat, die da unten alle warteten, dass das Konzert losgeht und dem wirklich Anekdoten aus seinem Leben erzählt hat. Und da war Mr. Hancock, thank you very much, weil das hat natürlich da das Festival gerettet letztendlich. Auf der anderen Seite gab es dann aber auch durchaus mal Situationen, dass wir einen bekannten amerikanischen Künstler, einen Weltstar zu Gast hatten, der unter anderem, man soll ja da nicht sagen, wer das ist, aber der hat dann auch viele Titel geschrieben, für Tom Jones zum Beispiel, der dann hier seinen Auftritt hatte und ich schaute auf die Uhr und der Künstler war nicht da und eine Dreiviertelstunde später war der Künstler immer noch nicht an der Bühne und eine Stunde später war der immer noch nicht an der Bühne. Ich habe immer wieder zwischendurch angerufen, seinen Tourmanager, der ihn natürlich dann vertrat, auch telefonisch, sagte, Mister, ist noch nicht so weit. Und nach anderthalb Stunden kam er dann und ich habe den erstmal richtig zusammengefaltet. Ich war so sauer in dem Augenblick. Ich glaube, so hat noch keiner mit dem geredet die letzten 40 Jahre. Und er schaute mich dann an wie so ein kleiner Junge, wirklich völlig betröppelt. Sagte, why, my tour manager told me that you are not ready and I have to wait. Und das habe ich ihm dann erklärt. Danach haben wir dann herzlich gelacht und der Tourmanager stand dann am nächsten Morgen mit gepacktem Koffer vor dem Ritz-Carlton und musste dann leider sehen, wie er nach Hause kam und war dann nicht mehr Mitglied dieses Ensembles. Also auch da, Mr. X, you made my day. Thank you very much.
Ich vermute jetzt mal, die Nummer von Mr. X hast du auch noch in deinem Telefon.
Ja, ja, natürlich, klar. Das war wirklich dann auch sehr herzlich danach. Da kann man dann ja auch drüber lachen. In dem Augenblick, wo es sich dann so aufklärt, das hat dann ja wirklich Unterhaltungswert für beide Seiten letztendlich. Oder es gab einen Künstler, ich glaube, da kann man den Namen ruhig sagen, Brian Ferry war hier zu Gast während unserer Movimentos-Festwochen und ein total netter, toller Mensch, großartiger Künstler. Er hatte halt nur eine Sache, er hatte eine Phobie gegen die Farbe Orange. Das hieß dann im Garderobenbereich auf der Bühne, die Farbe Orange durfte nicht zu sehen sein. Wir mussten also akribisch in den Backstage-Bereich und mussten alles abkleben, was auch nur ansatzweise mit der Farbe Orange zu tun hatte.
Also lass mich raten, es dürfen auch keine, ich nenne das jetzt mal Apfelsinen, Mandarinen oder ähnliche Früchte darum liegen?
Um Gottes Willen, auf keinen Fall. Es dürfen aber auch keine Sektflaschen oder ähnliche oder Champagnerflaschen da stehen, die ein orangefarbenes Etikett haben oder einen orangefarbenen Schriftzug. Okay. Auch das hätte schon ausgereicht. Wir haben das wirklich geschafft. Wir haben wirklich akribisch alles abgeklebt, aus dem Verkehr genommen. So, dann kam kurz vor dem Auftritt kam dann der Punkt, wo unsere Garderobiere dann die Garderobe betreten sollte, um Mr. Ferry bei seinen Kostümen behilflich zu sein. Sie trat dann ein Schrei des Entsetzens gellte aus der Garderobe.
Von der Frau?
Nein, von dem Künstler, weil ich nicht bedacht hatte und es auch nicht gesehen hatte, sie hatte so eine Kappe auf, die sie dann in der Garderobe erst abnahm und sich an dem Tag ihre Haarfarbe gerade auf frisch Orange hat umstellen lassen.
Nein!
Genau das. Als sie dann da rauskam, ist mir alles aus dem Gesicht gefallen und das hat dann doch ziemlich viel Beruhigung gekostet, wenn der Künstler dann wieder so einzeln war, dass er natürlich pünktlich aufgetreten ist.
Also Brian Ferry hat's überlebt?
Er hat es natürlich überlebt und er hat natürlich großartig hier gespielt und die Garderobiere war natürlich die ich eigentlich trösten musste, weil sie wusste ja gar nichts von diesem ganzen Prozedere vorher. Wir haben es natürlich geschafft. Ja, das sind halt natürlich Anekdoten, die man erzählen kann, aber das sind, also toi 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 muss ich sagen, ich klopfe hier mal auf Marmor, weil der Tisch hier hat nichts anderes. Wir mussten bisher noch nie eine Veranstaltung aus diesen Aspekten absagen. Selbst aus Witterungsverhältnissen mussten wir nur ganz, ganz wenige Veranstaltungen absagen. Toi toi toi, im letzten Sommer, bei unserem letzten Sommerfestival mussten wir mal ein Konzert, leider das Konzert von Lord of the Lost, großartige Performer, die meinen Horizont unheimlich erweitert haben. Auch das ist natürlich für mich wichtig. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Da mussten wir dann halt zwei Songs am Ende des Konzerts kappen, weil eine Unwetterwarnung kam. Da müssen wir dann halt wirklich Open Air reagieren. Aber die Performance hat noch stattgefunden. Toi, toi, toi.
Lass uns mal über was anderes reden. Wir sind ja hier in der Autostadt, ne? Erzähl doch mal so ein bisschen was. Was ist so deine Beziehung zum Auto? Ist das für dich nur ein schlichtes Fortbewegungsmittel oder steckt da mehr hinter? Ist das Freiheit?
Das hat ganz viel auch mit Freiheit, mit Abenteuer, mit natürlich mit Beweglichkeit zu tun. Ich habe aber noch ein völlig anderes Faible. Ich bin absoluter Oldtimer-nah. Mein erstes Auto damals als Student war natürlich ein VW Käfer in dunkelgrün für 130 Mark mit 2 Jahren TÜV. Hätte ich damals gewusst, was dieser VW Käfer heute kosten würde, ich hätte ihn nicht zur Schrottpresse gebracht. Auch den zweiten nicht. Das war natürlich auch noch ein VW Käfer. Der war dann in weiß. Der hat dann auch wieder 2 Jahre gehalten. Und so haben wir uns natürlich dann gerade mit der Marke Volkswagen als Schüler / Studenten natürlich dann auch bewegen können einfach, weil diese Fahrzeuge da waren. Aber da entbrannte dann eigentlich so meine Oldtimer-Leidenschaft. Und ich habe dann wirklich also auch markenübergreifend verschiedenste Oldtimer gefahren in meinem Leben. Darum bin ich dem Zeithaus natürlich so unheimlich verbunden. Und das ist wirklich mein Lieblingsort hier dann auch in der Autostadt.
Echt? Sollen wir da gleich mal rübergehen?
Da gehen wir auf jeden Fall noch gucken, natürlich. Da zeige ich dir dann, ich hoffe, es steht da noch auch mein Favorite an.
Oh, ich kann dir auch eins zeigen. Das machen wir. Wir gehen gleich rüber. Lass uns noch einen Moment hier bleiben, aber wir gehen gleich ins Zeithaus. Dann kannst du noch mal vielleicht ein bisschen was über deinen privaten Fuhrpark erzählen. Vielleicht kann ich noch was über meinen erzählen, aber anyway. Lass uns mal ein bisschen noch mal über das Thema Künstler reden. Du bist der sich um die kümmert. Da gab es doch bestimmt auch schon so einige interessante Begegnungen. Also verrat mal, positiv wie negativ.
Negativ, fangen wir mal mit den Negativen an, weil die sind wirklich an einer Hand abzuzählen. Es gibt Künstler oder sagen wir so, gehen wir mal zu diesem Thema Diva.
Ja, Diva ist immer super, ja.
Es gibt ja Diven, besonders unter Künstlern, und es wird vielen auch nachgesagt, dass sie Diven sind. Zu 99% der Fälle kann ich sagen, nein, liebe Fans der Künstler, es sind eigentlich keine Diven. sondern sie werden von ihrem Umfeld dazu gemacht. Es gibt Diven, da habe ich Gott sei Dank nur zwei kennengelernt, die dann irgendwie mit nicht auftreten konnten, wenn der Hund nicht in der Garderobe auf sie wartet oder die nicht mit anderen Menschen im Fahrstuhl fahren wollten.
Wolltest du einen Namen nennen?
Nee, das mache ich jetzt nicht, weil die eine ist schon verstorben, die andere ist immer noch als führende deutsche Schauspielerin aktiv.
Als führende deutsche Schauspielerin, könnte es sein, dass sie aus dem gleichen Geburtsort stammt wie ich? Ich bin in Detmold geboren.
Das kann ich dir gar nicht sagen, wo die geboren ist. Also da halte ich mich jetzt geschlossen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Künstler, die wirklich zu Diven gemacht werden von ihrem Umfeld, nur nach dem Prinzip, bitte nicht nähern, bitte nicht ansprechen. Und ich bin halt aus dem Ruhrgebiet und da clashen zwei Welten aufeinander. Ich kann einen Menschen nicht ansprechen, wenn ich mit dem arbeite, wenn ich mit dem was zu tun habe. Zum Beispiel, da darf man wieder, glaube ich, einen Namen nennen, weil es ist ja wirklich positiv. Philharmonie der Nation, Justus Franz, großartiger Dirigent. Es wurde großartig gewarnt, das ist eine Diva, bitte jetzt nicht näher und so. Quatsch, totaler Blödsinn. Ich trete in der Garderobe auf ihn zu und er steht da, macht sich gerade zurecht und ich gehe auf ihn zu. In meiner Art gehe auf ihn zu, umarme ihn, sage herzlich willkommen, willkommen in der Autostadt. Und er guckte mich an und strahlte plötzlich über das ganze Gesicht. Das ist das erste Mal, dass mich jemand so schön und so persönlich begrüßt hat. Und wir waren.
Nein, aber alle, die um ihn rumstanden, die gesagt haben, ah nee, bloß nicht ansprechen oder sonst was, die kriegen alle ein Herzkasper, oder nicht?
Ja, vielleicht. Aber vielleicht wissen sie es ja auch einfach, dass es eigentlich nicht so ist. Du hast wirklich in dem Umgang mit Künstlern, vielleicht mag es daran liegen, dass ich eben auch als Schauspieler natürlich dann auch seelisch, psychisch, wie auch immer, durch Karma, durch Aura, wie auch immer, vielleicht einen direkten Draht zu anderen Künstlern leichter aufbauen kann. Das kann ich mir durchaus vorstellen, weil man identifiziert sich gegenseitig auch relativ schnell als.
Ja, und du merkst dann ja wahrscheinlich auch so, es ist ja auch irgendwie blöd, wenn du als Künstler auch so als ein, ich nenne es jetzt mal Produkt angesehen wirst, ne? Also du bist ja immer noch ein Mensch, ja? Also egal, was du machst, ob du Sänger bist, ob du Schauspieler bist oder sonst irgendwas, du bist ja immer noch Mensch. Und ich finde das immer viel spannender so, wer ist der Mensch hinter dem Künstler?
Genau, und das ist natürlich ein toller Teil oder ein tolles Mitergebnis meiner Aufgabe hier, weil ich natürlich einen völlig anderen Draht zu den Künstlern kriege. Und wenn es jetzt nicht gerade die Pop-Diva ist, die völlig abgeschirmt eben auch meint, zu Recht als Diva bezeichnet wird und dann eben meint, sie muss uns mit dem nicht angucken und auch nicht mal guten Tag sagen, wenn sie den Backstage-Bereich betritt, dann, ich meine, da werde ich dann ja, kriege ich ja so einen Hals, das sagt man bei uns im Ruhrgebiet und dann ist das Thema auch für mich gestorben. Aber ich habe unheimlich viele tolle Künstler von der menschlichen Seite kennengelernt. Ich bin immer noch völlig begeistert von, auch da darf man glaube ich den Namen sagen, weil es positiv ist, ich bin begeistert von Johannes Oerding, der seine ersten Auftritte hier in der Autostadt damals hatte. 2002, 2003 hat er in einer meiner Eis-Shows dann mit einer Big Band zusammen gesungen.
Das heißt, du hast ihn eigentlich entdeckt?
So würde ich es jetzt nicht gerade sagen. Aber,
na komm.
Aber er konnte mit Sicherheit hier schöne Erfahrungen sammeln, sage ich einfach mal, die ihm mit Sicherheit auch geholfen haben auf seinem Weg. Und der dann letztes Jahr direkt auf mich zukam, mich wiedererkannt, sagt, Roland, nochmal danke, das war damals ein tolles Erlebnis, dass ich hier bei euch spielen durfte und mit euch spielen durfte. Und da merkst du einfach, das sind eben keine Produkte, das sind Menschen. Ne?
Sind da für dich Freundschaften aus entstanden?
Eher andersrum. Ich konnte alte Freundschaften wieder reaktivieren, zum Beispiel zu Schauspielern, die ich schon vorher kannte, eben durch mein eigenes Leben als Schauspieler, die ich dann auch mal jahrelang aus dem Blick verloren habe und dann hier wieder getroffen habe oder denen ich dann ermöglichen konnte, dann auch hier zu spielen. Weil ich sie eben einfach kannte, war da das Eis immer relativ schnell dann auch gebrochen. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Du musst ja auch einen Draht zu den Künstlern haben, wie du sie bewegen kannst, zur Autostadt zu kommen. Das ist eher eben so rum, dass alte Freundschaften wieder aufgebaut sind, aber ich würde nicht sagen Freundschaften, aber mit vielen Leuten wirklich jetzt noch wöchentlich vielleicht nicht, aber monatlich mit Sicherheit telefoniere, sei es jetzt Robert Kreis, der mir total ans Herz gewachsen ist, der hier gespielt hat, mit dem habe ich gestern erst wieder gesprochen, man unterhält sich dann eben auch wirklich so über, wie geht's dir, was machst du gerade? Aldi Miola, der hier schon zweimal gespielt hat, der jetzt auch in diesem Jahr bei unserem Sommerfestival für mich sehr freudigerweise wieder dabei ist, der auch immer wieder anruft. Natürlich, sowas gibt's dann auch, aber ich würde jetzt nicht sagen, daraus entstehen dann unter diesem Aspekt dann wirkliche Freundschaften, so wie als echte Freunde, die, wo man sich halt jeden Tag sieht.
Ja, aber solche, wo man sich Weihnachten mal anruft oder zum Geburtstag gratuliert oder sowas. Ich kenne das auch. Ich muss mal eine Geschichte erzählen. Also ich habe früher ja beim Radio gearbeitet, ich habe da auch relativ viel mit Musikern zu tun gehabt. Und ich weiß immer, wenn es irgendwelche Konzerte gab, was immer für blankes Entsetzen gesorgt hat, das waren diese sogenannten Artist Rider. Also um das mal zu erklären, das sind im Prinzip so Verträge, wo drin steht, welche Speisen und Getränke zum Beispiel im Backstage stehen müssen. Ja, und manchmal sind da also auch sehr seltsame Dinge bei. Also wie gesagt, da steht drin, was da sein muss, nicht kann.
Da steht drin, was da sein muss. Da bin ich dann aber auch sehr pragmatisch. Wenn ich merke, dass da jemand eine Liste hat mit Anforderungen, die dermaßen jenseits von Gut und Böse liegen, dass es einfach nur dazu gedacht sein kann, um den Veranstalter in die Bredouille zu bringen, dann gehe ich zu denen hin und sage mal, pass mal auf, hier steht Getränk so und so, Getränk so und so, Getränk so und so. Dann kommen wir irgendwie auf 15 Flaschen Hochprozentiges. Das stelle ich euch hier hin unter der Auflage, dass das auch ausgetrunken wird, mein Freundchen. Und in dem Augenblick relativiert sich dann auch die Anforderung relativ schnell.
Echt? Hast du die wirklich runtergebracht? Also ich kenne es wirklich nur, dass du siehst, ja, stell hin, sonst treten wir nicht auf.
Nee, also das geht. Es ist ganz lustig, es gibt einen Künstler, Paul Morocco, der mich auch immer mal wieder anruft zwischendurch übrigens, ein großartiger Comedian. Und der hat das ad absurdum getrieben, weil er hat extra in seinem Rider, hat er extra zwei Passagen eingebaut, die er gar nicht haben will, nur um zu gucken, ob die Veranstalter seine Anforderungen überhaupt lesen. Da steht dann, er braucht 12 rohe Eier und 5 Apfelsinen. Und immer dann, wenn ihn dann der Veranstalter anruft, sagt, also alles gar kein Problem, aber wo zum Himmels Willen willst du die 12 rohen Eier haben? Sagt er, die will ich gar nicht haben, ich will nur gucken, ob ihr den Zettel gelesen habt.
Hast du ihm 12 rohe Eier hinstellen müssen?
Nee, aber ich habe ihm 12 rohe Eier extra hingestellt, die ich persönlich gekauft habe, nur um sein Gesicht zu sehen danach.
Hat er sie mitgenommen? Oder hat er ihm einen Kuchen gebacken oder was hat er daraus gemacht?
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr.
Wenn du jetzt irgendwo hier in der Autostadt 12 Eier finden solltest, dann weißt du, woher die sind. Roland, es gibt auch noch viel mehr verrückte Dinge, die du bestimmt mit Musikern mal erlebt hast. Auch da, ich erzähle mal eine Geschichte, weiß nicht, ob du das kennst, aber Michael Jackson ist mal irgendwann bei einem Deutschlandbesuch unterwegs gewesen und bei einem Smart-Händler vorbeigekommen. Die hatten ja früher so Autotürme, wo diese Autos drinnen standen und der wollte diesen Turm mitnehmen. Also die Autos, die da drinnen standen, die fand er doof, aber er wollte diesen Turm unbedingt kaufen. Gab es hier schon mal welche, die die Autotürme hier in der Autostadt mitnehmen wollten?
Das nicht, aber es gibt natürlich, und Gott sei Dank, weil auch das sehe ich natürlich schon als meine Aufgabe, auch den Künstlern natürlich die Marke Volkswagen oder den Konzern Volkswagen auch näher zu bringen. Auch das gehört ja für mich auch dazu, damit da auch eine gewisse Identifikation entsteht und auch der Künstler Lust hat und sich freut, hier einmal, zweimal oder auch dreimal spielen zu können. Und das schaffst du natürlich schon eben über das Thema Auto sehr gut. Wir fahren Künstler zum Flughafen oder wieder zurück zum Bahnhof, wo auch immer sie dann hin müssen. Und es ist natürlich dann eine wunderbare Möglichkeit, sie mit dem Volkswagen-Produkt Auto zusammenzubringen. Dann gibt es natürlich schon Sachen, dass wir, keine Ahnung, Alice Cooper haben wir mit einem ID-Bus abgeholt und er hat dann direkt das Auto bestellt an dem Tag.
Du hast Alice Cooper einen ID-Bus verkauft?
Genau, gewissermaßen indirekt. Ne?
Verrat mal was drüber, schwarz nehme ich an.
Ganz im Gegenteil, das war dieses orange-beige-farbene Zweifarbenlackierung, genau die wollte er haben.
Schwarze Scheiben?
Getönte Scheiben natürlich, klar, ja.
Fährt er selbst?
Davon gehe ich mal aus.
Echt?
Ja. Es gibt Künstler, die verlangen dann eine bestimmte Automarke, mit der sie abgeholt werden möchten. Dazu gehörte zum Beispiel auch Modern Talking, auch ein sehr schönes
Erlebnis. Die wollten wahrscheinlich im Cadillac abgeholt werden?
Nee, die wollten ehrlicherweise mit einer Mercedes-Benz S-Klasse abgeholt werden. Aber auf die kommen wir jetzt noch nicht.
Ich komme da drauf zurück.
Da kommen wir vielleicht später drauf zurück. Die kriegen natürlich von mir keine S-Klasse. Logischerweise kriegen sie natürlich keine S-Klasse.
Wollte ich sagen, also sie sollen schon standesgemäß befördert werden. Das muss ja jetzt nicht eine S-Klasse sein, können sie auch Taxi fahren.
Ja, genau, eben. Sollen sie das dann machen. Und wenn so ein Künstler das dann verlangt, dann haben wir dann hier halt auch mal die Möglichkeit, den zum Beispiel eine Zeit lang mit dem Phaeton zu fahren, der ja wirklich ein großartiges Fahrzeug leider war, dass viele Künstler den auch dann zum ersten Mal erleben in dem Augenblick, in dem sie aussteigen. Oder auf der anderen Seite, um sie dann nochmal speziell zu sagen, also vergiss deine S-Klasse, dann wurden die auch mal mit einem Bentley vom Flughafen abgeholt und das dann sehr zur Freude vom Management, weil danach wurde der Rider geändert und dann stand er, er möchte mit einem Bentley abgeholt werden nur noch.
Echt? Das finde ich ja spannend. Also das heißt, du hast den Menschen wirklich Autos nahegebracht, die sie gar nicht kannten und die sie jetzt entweder selber in ihrem Fuhrpark haben, sie Alice Cooper, oder demnächst sagen, ach nee, ich möchte lieber ein Bentley fahren.
Ja, natürlich. Und du bringst dir natürlich dann auch Autos näher, zum Beispiel durch unser wunderbares Instrument Zeithaus. Ich glaube, es gibt keinen Künstler, habe ich, den ich bisher kennengelernt, vielleicht bis auf ein, zwei Ausnahmen, die so technisch unaffin waren, dass die keine Oldtimer mögen. Dann hole ich mir da halt den Schlüssel im übertragenen Sinne und sag dann, Mr. X, komm, wir gehen heute Abend, wenn die Show vorbei ist, gehen wir nochmal durchs Zeithaus und dann gucken wir uns nochmal ein paar schöne Autos an.
Da wollte ich gerade drauf hinaus. Also wenn du das sagst, nimmst du die wirklich mit und machst so eine in Anführungsstrichen private Führung, wo du, was weiß ich, mal deine Lieblingsautos zeigst oder sie auch sagen, wow, geil, den hatte ich mal oder was weiß ich, da habe ich immer von geträumt oder sonst irgendwas?
Ja, soweit das möglich ist, machen wir das natürlich. Da haben wir natürlich auch Gott sei Dank auch Insight, dass wir da ein tolles Team, das uns dann auch da mal unterstützen kann zum Beispiel. Ne?
Das haben wir ja schon in einer der vorherigen Folgen hören können. Pablo Rother ist ja mit uns unterwegs gewesen, hat so einen kleinen Einblick gehabt. Und ich muss auch sagen, also ich habe sehr, sehr viel in der einen Folge schon über Autos und über Oldtimer und das Zeithaus gelernt.
Das stimmt. Das ist dann, manchmal möchten Künstler ja gar nicht dann so viel lernen in dem Augenblick, sag ich mal, sondern möchten nur gucken. Aber Pablo ist großartig. Das ist ein laufendes Lexikon. Also toll.
Wenn du die Folge nicht gehört hast, ich packe den Link in die Shownotes, musst du mal reinhören. Also es ist wirklich eine tolle, tolle Folge gewesen. Wir müssen noch mal über was anderes reden. Und zwar wird es ein Sommerevent geben. Das rückt immer näher. Verrat mal ein bisschen, was hier denn in Wolfsburg auf der Bühne stehen wird.
Wir haben das Glück, auch in diesem Jahr wieder zwei Bühnen bespielen zu können. Für alle die, die noch nicht hier gewesen sind und jetzt natürlich aufgrund dieses Podcasts den Weg dann auch hierhin finden werden, da bin ich völlig sicher. Wir haben eine Bühne, die in unsere Seenlandschaft vor dem Seat-Pavillon eingebaut ist, unsere Laguna-Bühne, so nennen wir die, die einen sehr großen Bereich als Publikumsbereich hat, wo wir dann so Pi mal Daumen 8.500, 9.000 Menschen unterbringen können, Zuschauer, die eben für große Produktion ausgelegt ist. Und wir haben die sogenannte Porsche-Bühne. Praktisch unter dem Dach des Porsche-Pavillons gibt es eine Art Amphitheater-Situation. Du hast also Treppenstufen, die nach unten führen, die wirklich als Sitzstufen noch ausgelegt sind. Und wir bauen dann eine richtig schöne kleine schwimmende Insel in das Wasser rein. Und auf dieser kleinen schwimmenden Insel treten Künstler auf. Natürlich dann nur kleinere Formationen, maximal 7 Musiker. Aber da haben wir dann halt auch wieder die Möglichkeit, Perlen zu präsentieren, die jenseits des Mainstream liegen. Und das ist mir natürlich besonders ans Herz gewachsen, dann eben auch diese Perlen finden zu können.
So, und du hast jetzt die einmalige Möglichkeit, hier ein paar Namen zu droppen und damit alle sagen, jawohl, ich muss sofort eine Karte haben.
Ich tue mich wirklich schwer, einzelne Namen zu droppen, weil das einfach unfair wäre, denen gegenüber, die auch hier auftreten, dann in dem Augenblick nicht genannt würden, weil die Sendezeit nicht ausreicht.
Wir haben nicht so viel Zeit, aber komm, ein paar darfst du dir aussuchen.
Ich freue mich natürlich auf der Laguna-Bühne, freue ich mich natürlich zum Beispiel auf Jan Delay, weil das ist ein Musiker, den ich wirklich seit 5, 6 Jahren versuche, in die Autostadt zu bekommen und dieses Jahr, tschakka, haben wir es endlich geschafft. Ich freue mich aber wirklich genauso über jeden anderen Act, sonst wäre der ja auch nicht hier. Ich freue mich auf der Porsche-Bühne, freue ich mich natürlich auf Aldi Miola, ganz besonders, weil ich einfach auch ein Gitarrennah bin, aufgrund meiner musikalischen Tätigkeit. Ich freue mich auf Birdie, auf Tom Walker, weil das sind auch alles Künstler, die sonst nie so eine Bühne bespielen würden, wahrscheinlich mit so einem kleinen Publikum, die aber, wenn wir denen das Konzept vorstellen, sagen, schau dir das mal an. Das ist so eine einmalige Performance-Möglichkeit, dass die Künstler sagen, wow, das ist so geil. Auf so einer Bühne habe ich noch nie gespielt. Und das kriegen wir dann auch immer im Nachgang wieder vermittelt von den Künstlern. Sei es jetzt Milo, Max Mutzke im letzten Jahr, Gregor Meile, Elif, die auf dieser für sie eigentlich kleinen Bühne gespielt haben. Aber die gesagt haben, wir haben noch nie so einen intensiven Kontakt zum Publikum gehabt. Und völlig aus dem Häuschen waren, was das auch für ein musikalischer Mehrwert für die eigene Performance gewesen ist.
Also wenn du jetzt deine Augen sehen würdest, die strahlen. Ich sage jetzt einfach mal nur, ich pack mal den Link dazu auch in die Shownotes. Da erfährst du mehr, wer alles da ist. Genau. Wenn jetzt aber wirklich solche besonderen Konzerte es auch sind, kosten die dann auch besonders viel Geld oder gibt es besonders wenig Karten oder wie kann ich die erleben?
Du kannst ganz normal Tickets kaufen. Wir haben schon immer eine Intention gehabt und das vertrete ich auch und dafür habe ich auch damals wirklich gekämpft, dass wir das so machen können, dass wir bezahlbare Kultur machen. Weil wie gesagt, ich bin ein Ruhrgebietskind. Ich weiß, was es heißt, wenn man sich eine Konzertkarte auch damals schon, als ich noch aktiv auf Konzerte ging, nicht leisten konnte. Und ich weiß, was es heißt, wenn du eben Kind einer Bergarbeiterfamilie bist, die auf jede Mark damals noch gucken musst. Und darum war es für mich immer ein Bestreben, wirklich bezahlbare Kunst zu machen. Und da bin ich froh, dass sich das in der Autostadt, dass das auch wirklich geht. Weil wir leben ja nicht von den Eintrittskarten. Wir müssen da keinen Gewinn draus machen. Natürlich müssen wir unsere Kosten einspielen. Logisch. Aber wir haben eben einfach die Möglichkeit, Kultur finanziell für alle erlebbar zu machen. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe gewesen, die sich Volkswagen selbst ja auch schon seit den 50er Jahren gestellt hat und hier mit dem Kunstmuseum zum Beispiel, mit dem Scharun-Theater ja genau auch sowas gemacht hat, eben Kunst nach Wolfsburg zu bringen, die Wolfsburger und natürlich das ganze Umfeld von Wolfsburg Kunst erleben zu lassen. Und da haben wir einfach dran angeknüpft und übrigens auch alle Künstler unterstützen diesen Gedanken immens.
Wir machen mal Folgendes, ich packe einfach mal den Link in die Shownotes rein. Da siehst du auch, was die jeweiligen Konzerte kosten. Es kostet wirklich nicht die Welt, hat Roland eben gesagt. Das ist echt so. Sieh nur zu, dass du schnellstens eine Karte kriegst, weil das Kontingent ist natürlich beschränkt. Also es ist zwar hier ein riesiges Feld, aber hier können jetzt nicht endlos Menschen natürlich rein. Ne? Wer eine Karte hat, hat Glück. Wer keine hat, muss leider draußen bleiben.
Ja, first come, first serve, natürlich, das ist so. Wir freuen uns natürlich, dass Konzerte schnell ausverkauft sind, dann natürlich bedingt dadurch, dass auch wir nur eine begrenzte Kapazität haben, wie jeder Veranstalter. Wir sind nun mal nicht das VfL-Stadion, da passen dann noch ein paar mehr Leute rein. Aber natürlich bitte schnell Tickets organisieren und es dann wirklich genießen zu können, viel näher, also auch auf der großen Bühne, auch da viel näher an dem Künstler dran sein zu können, als in irgendwelchen Stadien.
So, jetzt haben wir die Menschen neugierig gemacht. Weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt gehen wir ganz schnell ins Zeithaus und gucken uns mal 2, 3 Autos an.
Ja, super, klasse, gerne.
So, wir haben erstmal einen kleinen Fußmarsch gemacht, sind jetzt im Zeithaus angekommen und wir stehen jetzt vor einem Cadillac Eldorado. Was hat es mit dem auf sich?
Erstens ist es Baujahr 1959. Das ist ganz wichtig, weil 1959 war ja wirklich die exzessivste Heckflossenorgie, die die Automobilszene je gesehen hat.
Darum sollten wir mal nach hinten bei diesem Auto gehen, vermute ich mal.
Genau, natürlich schön in blau Metallic, in einem hellblau Metallic und mit großartigen Heckflossen. Du glaubst wirklich, da zwei Haifische schwimmen dann nebeneinander.
Es sieht so ein bisschen aus wie ein Flugzeug, wenn du so daneben stehst, ne?
Ja, also wirklich so dieses typisch amerikanische Design, das dann ja auch von deutschen Marken dann versucht wurde, dann später ein bisschen aufzugreifen, aber nie so gelungen ist. Das ist mein Traumauto, weil mit diesem Auto, jetzt nicht genau mit diesem Exemplar, was hier steht, leider, aber mit genau diesem Modell bin ich bei einem meiner ersten Auftritte als Musiker in der Münchner Olympiahalle auf die Bühne gefahren.
Nein, ja. Das war deiner?
Das war nicht meiner, der wurde mir zur Verfügung gestellt für den Tag. Ich wurde damals gefragt, was können wir denn so als Special für euch machen? Das war so ein riesengroßes Oldie-Festival, das damals lief, in den 80er Jahren. Und habe gesagt, ja, ich würde einmal im Leben gerne mit einem Cabrio auf die Bühne gefahren. Und dann haben sie wirklich diesen Eldorado organisiert. Und damit bin ich dann als Musiker auf die Bühne direkt zu meinem Mikrofon gefahren worden.
Also das Auto hat für dich eine ganz besondere Bedeutung.
Ja. Das war auch immer mein Ziel. Also immer, wenn ich gefragt werde, was ist denn so das Ziel deines Lebens, dann antworte ich so leicht ironisch, aber vielleicht doch nicht ganz so ironisch. Ich wünsche mir immer ein schönes Haus mit einer Kiesauffahrt und ein Caddy Cabrio. Das war immer so, wenn ich, was ist so ein Lebensziel in dieser Richtung, ne? Natürlich nicht künstlerisch, sondern in dieser Richtung.
Also das Haus ist schon mal da, es fehlt nur der Cadillac.
Das Haus ist da, aber die Kiesauffahrt leider nicht, die ist bis heute verwehrt geblieben. Ich fahre jetzt einen Caddy. Ein VW-Caddy und das ist auch kein Cabrio.
Das wäre vielleicht mal noch eine Möglichkeit, das Auto als Cabrio.
Ja, also das so als Stretch-Limo Cabrio zu machen. Mein Lieblingsfahrzeug übrigens bei Warner war ein Käfer-Cabrio als Stretch-Limo. Großartig. Das durfte ich dann auch fahren und das hat auch wirklich Spaß gemacht.
Wo kam das Auto denn her? Wer hat den denn umgebaut?
Irgendwelche Profis in den USA, die machen ja aus allem irgendwelche Stretch-Limos. Es war so lang, lass mich jetzt nicht lügen, 10 Meter, ich weiß es nicht. Ich habe da die gesamte Harlem Globetrotters, die mal zu einem Event kam, die habe ich da reingesetzt und die passten alle rein.
Lass uns noch mal ein bisschen was über Autos philosophieren. Was ist denn so in deinem privaten Fuhrpark? Also der Caddy haben wir jetzt kennengelernt.
Ja, leider ist das Thema Oldtimer natürlich einfach dadurch, dass ich mich jetzt wenig um die Instandsetzung kümmern kann, ein bisschen in den Hintergrund getreten. Wir hatten damals, als ich noch im Ruhrgebiet lebte, waren wir wirklich so ein ganzer Motorradclub, die auch gleichzeitig Oldtimer-Narren waren. Wir haben uns gemeinsam eine Werkstatt angemietet, so eine richtige Hinterhofwerkstatt. Irgendein Schrauber hat dann mal irgendwann sich zur Ruhe gesetzt. Dann konnte man diese Werkstatt billig mieten mit Hebebühne, mit Grube, mit allem, was dazugehört. Und das war natürlich großartig für uns. Wir konnten wirklich an unseren Autos, an unseren Motorrädern selbst schrauben.
Normalerweise machen sich doch Künstler nicht die Finger dreckig, es sei denn, sie sind Maler.
Nicht unbedingt. Also ich muss sagen, da bin ich dann ein bisschen ambivalent. Da bin ich dann zwischen den Welten zu Hause. Ich liebe es genauso, mir die Finger dreckig zu machen, gerade an Autos und an Motorrädern. Ich habe glücklicherweise auch ein Händchen dafür, weil die Autos sind auch immer alle durch den TÜV gekommen anschließend. Das ist mir sogar gelungen, mir selbst mein eigenes Auto zusammenzubauen. Den gibt's hier in dem Modell leider nicht, aber ich glaube, ein ähnliches Modell steht hier irgendwo. Und zwar habe ich mir mal einen Buggy aufgebaut.
Wir müssen mal eben gucken, vielleicht kommen wir auch noch bei dem Auto vorbei, was ich dir zeigen wollte, habe ich dir ja vorhin versprochen. Ja, Ja, ein Buggy habe ich gesehen, steht ja auch irgendwo. Also ja. Du hast dir selber ein Buggy gebaut.
Genau, das fand ich natürlich total cool. Käfer, dann wurde dann im Prinzip der ganze Oberbau wird einfach abgebaut, weil der Käfer hat ja wirklich den Vorteil, dass du eine Plattform hast, die du im Prinzip komplett frei rupfen kannst, sodass du ein komplett neues Chassis einfach aufsetzen kannst. Mhm. Und das habe ich dann wirklich in Eigenarbeit gemacht. Ein Ruska Klassiker, das ist so ein bisschen so eine Art Ford T-Modell. Den habe ich mir selbst aufgebaut in Gold, Metal Flake mit weißer Lederausstattung und Walnusswurzelholz-Applikationen.
Guck mal, da ist der Buggy.
Der ist dann halt kurz, der ist dann für mich nicht so spannend gewesen. Es gab dann beim, ich glaube der K70 war das, der hatte dann auch einen Käfermotor, wo nur der stehende Dom dann flachgelegt wurde, sodass er dann wirklich auch als Heckmotor dann für eine Variant benutzt werden konnte. Der hatte mehr PS als der normale Käfermotor, weil der Käfermotor hatte, glaube ich, damals, lass mich nicht lügen, 30, 34 PS, schon ziemlich lange her. Und der hatte dann 50, 55 PS. Ist ja jetzt inzwischen verjährt. Also baut natürlich den Motor aus dem K70, baut den Dom wieder auf, macht eine neue Motornummer rein und hat dann plötzlich in seinem Buggy einen Motor, wenn du Gas gibst, der vorne abgehoben hat.
So, wenn das die Polizei gesehen hat.
Ja, hat sie nicht.
Mein lieber Roland, wir müssen gar nicht mal so weit gehen. Wir sind hier in der Nähe eines roten Autos und das ist das Auto, was für mich eine wirklich ganz besondere Bedeutung hat. Das ist ein Golf Country. Das ist mein tatsächlich erster Neuwagen gewesen.
Nein.
Doch, echt. Ich habe den in Blau, also hier steht ein Rot.
Ja. Baujahr Ende der 90er oder?
91?
Ja, Anfang der 90er schon. Wow, ja.
Weißt du, warum ich den gekauft habe?
Ja, weil du auf dem Land lebst und weil das immer da matschig ist, wo du herkommst. Detmold ist ja bekannt dafür, dass da auch viele Berge sind und viele Täler.
Das stimmt. Nee, die Geschichte ist relativ einfach. Ich habe dieses Auto 1988 auf der IAA in Frankfurt gesehen als Prototyp und stehe mit einem Kumpel daneben und da haben wir so gesagt, ja, im Prinzip ist das genau so wie ein Golf, alle Vor- und Nachteile, die so ein Golf 2 hat. Und du kommst eben dahin, wo vier Räder hinkommen. Und dann habe ich so in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, du, wenn sie den bauen würden, würde ich den kaufen. Und dann kam irgendwann die Meldung, die Synchro-Modelle werden eingestellt, weil der Golf 3 kommt. Das erzähle ich meinem Kumpel. Der sagt, du wolltest doch den Country kaufen. Sag ich, ja, hast recht, aber ich habe noch einen relativ neuen Audi 80 von meinem Vater gekriegt. Ja, aber du wolltest den noch kaufen, wenn es den nicht mehr gibt. Ist ja doof, dann ist er ja nicht mehr da. Und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen, bin am nächsten Morgen aufgestanden und habe das Ding gekauft.
Na bitte, und bist wahrscheinlich damit zufrieden über Stock und Stein gefahren?
Ja, ich bin tatsächlich auf Strecken gewesen am Parco Aldo Garda, Gardasee, wo mir jemand erzählt hat, da fährt man normalerweise mit Land Rover durch, also mit so einem Discovery. Und als ich ihm erzählt hätte, ich wäre mit meinem Golf da durchgefahren, habe ich gesagt, bist du wahnsinnig? Aber es hat funktioniert. Und weißt du, was das Schöne ist?
Ich höre.
Ich habe ihn noch.
Ah nein, sehr doch. Schön. Ja. Das ist natürlich wirklich, wenn du dann wirklich die Chance hattest, so ein Auto zu behalten, dann klar, dann kriegst du natürlich erst eine Wertsteigerung, zweitens eine lebenslange Erinnerung. Das ist mir, wie gesagt, leider nicht gelungen, obwohl ich auch mit meinem Buggy natürlich zum Beispiel es genossen habe, am Nordseestrand bei Ebbe mit diesem Auto wirklich bis zur Wasserkante zu fahren und wieder zurück. Also wo wir jetzt gerade über rotes Auto, also ich habe noch ein sehr schönes Auto mal, einen sehr schönen Oldtimer gehabt. Ich habe, wie gesagt, meine Band brauchte dann damals auch irgendwann ein Transportmittel. Da habe ich mir dann ein Feuerwehrauto, Baujahr 1951 im Schwarzwald gekauft, so einen alten Mannschaftswagen und den dann auf eigenen Rädern unter der Belustigung mancher Lkw-Fahrer, weil der maximal 60 fuhr, auf der Autobahn bis ins Ruhrgebiet gebracht und den da restauriert und war dann die einzige Rock'n'Roll-Band, die mit einem Feuerwehrauto unterwegs war.
Der ist ja noch feuerwehrrot geblieben.
Der ist natürlich feuerwehrrot geblieben, klar.
Du merkst das wirklich, wenn du noch nie hier warst, in der Autostadt, im Zeithaus, viele Oldtimer und es gibt zu jedem auch so eine Geschichte. Und was auch mal spannend ist, wenn hier Menschen stehen und sich darüber unterhalten, ich stelle mich mal gerne daneben und höre mal so, was sie selber für Geschichten haben. So hatten wir, hatte mein Vater, hatte mein Nachbar.
Und das ist ja genau das, wo ich sage, wir wollen ja eigentlich über das Gefühl, wollen wir ja Menschen näher an den Volkswagen-Konzern bringen. Das ist ja auch mit unserer Aufgabe einfach, ne? Mit Emotionen für den Konzern begeistern. Jetzt nicht mit Technik und mit Hightech, sondern irgendwas, sondern auch das mit Emotionen zu begeistern. Und das gelingt dir halt mit Oldtimern immer, weil Oldtimer sind so ein positiv belegtes Element. Da musst du nicht über CO2-Werte diskutieren, wenn du den Oldtimer anguckst und wenn du über den sprichst, sondern du kannst wirklich das reine Gefühl und was ich dann natürlich bei unseren Künstlern immer wieder erlebe, wenn ich mit ihnen halt hier hingehe, du hast einen wunderbaren positives Gefühl in dem Augenblick, wenn du solche Autos siehst, weil eben diese ganzen Erinnerungen da drin stecken.
Ja klar, also ich glaube, es geht hier durch das Zeithaus keiner durch, der nicht irgendeine Geschichte zu erzählen hat.
Das denke ich auch, weil du triffst einfach unweigerlich irgendwann mal das Auto, was du gefahren hast, eben auch.
Oder was du wolltest, wo du immer von geträumt hast.
Genau, oder wovon du geträumt hast, klar. Und das natürlich auch toi 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 und genau richtig damals konzipiert markenübergreifend. Eben nicht nur die Marken des Volkswagen-Konzerns, sondern auch alle anderen Meilensteine der Automobilität, die du hier siehst. Ne?
Am Ende eines Rundgangs durch die Autostadt in Wolfsburg darf eins nicht fehlen.
Gehse in eine Stadt, wat macht dich satt? Eine Currywurst.
Genau das ist es. Sag mal, war der Grönemeyer auch schon mal und hat irgendwie bei der Original-Volkswagen Currywurst gesungen?
Herrn Grönemeyer konnte ich leider bisher noch nicht in die Autostadt bringen, was ich bedauere, weil mich eine indirekte Geschichte auch mit Grönemeyer verbindet. Er hat damals, als ich Schauspiel studiert habe in Bochum, im Bochumer Schauspielhaus, war er damals musikalischer Direktor und hat da im Theaterorchester gespielt. Und so hat man sich dann eben auch von Schauspieler zu Musiker mal öfter mal getroffen, aber jetzt nicht irgendwie besonders angefreundet oder so. Aber wir haben schon eine gewisse gleiche Wurzel letztendlich. Man sieht also, aus dem Schauspielhaus kommt nur Positives. Entweder großartiger Musiker oder Entertainment Manager der Autostadt. Die Möglichkeiten gibt es. Und da muss ich leider sagen, tut mir leid, lieber Herbert, aber der Currywurst-Song, den hast du zwar gesungen, der kommt aber nicht von dir.
Wir können jetzt mal Folgendes machen. Wenn er uns hört, das könnte ja sein, also ich schätze mal, er mag Autos ja auch und Currywurst sowieso. Also wenn er uns hören sollte, er soll sich ruhig melden. Ja, du würdest doch mit Sicherheit ein Plätzchen auch irgendwie auf einer Bühne für ihn finden, ja.
Ich würde jede Bühne der Welt für ihn freimachen, für Herbert natürlich.
So, komm, jetzt, bevor wir hier über Herbert reden, ab geht's, wir gehen zur Currywurst. Jetzt haben wir eine kleine Pause gemacht zwischendurch. Wir haben uns mal eine Currywurst gegönnt und haben ein bisschen philosophiert, sitzen hier im Tachometer. Man hört das, glaube ich, so auch so ein bisschen an den Menschen hier um uns herum, am Klappern der Teller. Roland, und wir haben so ein wenig philosophiert über das Thema Currywurst. Ich ja nun als Vegetarier bevorzuge ja nun die vegetarische Variante. Du hast gesagt, nö, ich nicht.
Nee, wie gesagt, ich bin Ruhrgebietskind mit Herz und Seele und dazu gehört die Currywurst als Nationalgericht einfach dazu.
Du hast mir auch eben zwischendurch verraten, es gibt tatsächlich im Ruhrgebiet so eine Lieblingspommesbude, wenn du da bist, wo du auch mal Umweg machst, die du ansteuerst, ne?
Jedes Mal. Also als meine Frau zum ersten Mal mit mir im Ruhrgebiet war, sie kommt halt aus Hannover und ich ihr dann sagte, wir müssen nach Dönninghaus. Guckte sie mich an, also das war der erste weite Ausflug und sie dachte wahrscheinlich eher jetzt so an Candlelight-Dinner oder so. Auf jeden Fall standen wir dann plötzlich vor der Pommesbude und haben dann zum ersten Mal gemeinsam außerhalb gegessen. Natürlich eine Currywurst-Pommes-Mayo.
Du gehst ja immerhin in diese Pommesbude, oder?
Genau, also jedes Mal, wenn ich im Ruhrgebiet bin, dann ist ein Zwischenstopp. Meine Frau weiß auch inzwischen, warum und befürwortet das auch sehr. Das ist wirklich Tradition in unserer Familie, auch mit den Kids inzwischen. Einmal Currywurst, erstmal Dönninghaus, weil die haben die beste Currywurst der Welt. Ich muss jetzt einschränken und ich muss ja jetzt hier auch der Autostadt natürlich Gerechtigkeit walten lassen. Die beste Brat-Currywurst der Welt, weil das ist natürlich die klassische Currywurst. Das ist eine Brat-Currywurst, kleingeschnitten mit einer exzellenten Soße, hervorragend. Hier haben wir die Volkswagen-Currywurst. Das ist eine Brüh-Currywurst mit VW-Ketchup. Die liebe ich auch. Aber es ist halt nicht die originale Brat-Currywurst mit Soße, sondern die Brüh-Currywurst mit Ketchup. Dazu kommt dann aber jetzt auch gleich, dass nachdem meine Eltern und mein Bruder zum ersten Mal hier waren, natürlich auch eine Currywurst gegessen haben, alle fasziniert waren von dem Volkswagen-Ketchup, sodass jetzt die Aufgabe besteht bei mir, du kommst mir nicht ins Haus, wenn ich meine Eltern, meine Mutter besuche, mein Bruder, wenn du nicht wenigstens 5 Flaschen VW-Ketchup mitbringst.
5 Flaschen aus dem Shop?
Ja, natürlich, weil ein halbes Jahr müssen die erhalten, ja.
Und es gibt noch einen großen Vorteil, sage ich als Vegetarier, hier gibt es auch eine vegane Currywurst.
Gut, das magst du dann als Vorteil sehen, das sehe ich nicht so. Übrigens wichtig zu erwähnen, natürlich, wir hatten ja gerade über Herbert Grönemeyer gesprochen und über den Currywurst-Song. Dieser Currywurst-Song, den Herbert zwar aufgenommen hat, aber nicht selbst komponiert hat, ist von Dieter Krebs, legendärer Ruhrgebietsschauspieler, komponiert worden, genau an dieser Pommesbude in Bochum.
In der du immer den Zwischenstopp machst?
Genau. Da ist dieser Song wirklich entstanden.
So, das war heute unser Teil des Bildungsurlaubs. Gibt es irgendwie noch, bevor wir Schluss machen, gibt es noch irgendwie so letzte Worte, was du den Menschen sagen möchtest?
Also für mich nochmal ein letztes Wort. Viele Leute fragen mich immer, was ist deine schönste Zeit in der Autostadt? Die meisten wundern sich, wenn ich sage, nachts im Winter. Weil ich habe mir angewöhnt, als wir damals die Eisshows gemacht haben, da haben wir dann teilweise bis 3 Uhr morgens hier geprobt bei Wind und Wetter. Und dann bin ich immer nach diesen Proben, wo wir dann auch parallel auch noch gespielt haben tagsüber, wenn alle weg waren, wenn kein Geräusch mehr zu hören war, nur diese wunderbaren Lichter des Winters geleuchtet haben, dann habe ich immer, das mache ich heute auch noch so im Winter, drehe ich immer noch mal eine letzte Runde durch die Autostadt, weil du kommst mit der Welt ins Reine und du kannst dich mit dem lieben Gott unterhalten oder mit wem auch immer. Es ist einfach eine Ruhe ohne jeglichen Autolärm, ein Spot zu haben, den man genießen kann. Wenn ihr das alle auch mögt, dann kommt gerne auch zu dieser Zeit. Dann drehen wir mal gemeinsam eine Runde. Ansonsten kommt aber spätestens zu unserem Sommer-Event und zu unserem nächsten Winter-Event und dann wieder zum nächsten Frühjahrs-Event und so weiter.
Also du hast immer ein Event parat.
Irgendwas ist immer.
Sehr schön. Roland, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für diesen lustigen, auch etwas längeren und spannenden Rundgang hier durch die Autostadt und die Geschichten aus deiner Welt der Autostadt. Wenn du mehr über die Autostadt in Wolfsburg erfahren willst, dann habe ich zwei Tipps für dich. Zum einen, schau mal in die Shownotes, denn dort gibt es einen Link auch mit den Kontaktdaten der Autostadt und auch mit den Events, was wir vorhin gesagt haben. Ja, und da kannst du auch Lob und Kritik loswerden. Und zum anderen, klick mal in der App, in der du uns gerade hörst, auf Abonnieren, denn dann kommt die nächste Folge automatisch bei dir an und du verpasst keine mehr der spannenden Geschichten aus der Autostadt. Das war's für heute. Bis bald, pass gut auf dich auf und ciao.
Das war Der Rundgang startet oben, ein Podcast der Autostadt.